Ich freue mich heute Morgen an der Gemeinschaft mit Ihnen, an der Begegnung. Das ist schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und gekommen sind. Und doch soll unser Blick jetzt auf den Herrn Jesus fallen. Er soll in der Mitte unseres Gottesdienstes stehen. Ich will Sie grüßen mit dem Psalmwort. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wir wollen miteinander ein Lob und ein Danklied singen. Wie groß ist des allmächtigen Güte? 485, die ersten beiden und die beiden letzten Verse. 485. Wir wollen beten. Du ewiger Gott, unser Herr, wir dürfen an diesem Morgen wie Kinder zu dir treten und zu dir Vater sagen. Deine Liebe ist viel wunderbarer und größer als alles, was wir kennen. Du umgibst uns mit so vielem Gutem und wir haben deine Gnade unverdient in den zurückliegenden Jahren, aber auch in den Wochen und Tagen, die zurückliegen, erfahren. Wir wollen dir heute Morgen dafür danken. Wir wollen dich darüber preisen und wir freuen uns, dass du auch heute Morgen uns ganz neu deine Güte groß machen willst. Vergib uns, dass wir oft dafür blind sind, dass wir immer nur auf das starren, was uns bewegt, das uns jetzt auch so viel bedrückt und wir wollen es doch bei dir ablegen und deiner Sorge anvertrauen, weil wir hören wollen, was du uns an Ermutigung, an Trost, an Hilfe gibst. Herr, erwecke uns, dass wir aus der Tiefe unseres Herzens fröhlich dir Lob singen können und dass wir uns dir ganz verschreiben mit allem, was wir sind. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns Not macht. Wir beten in der Stille. Welche auf dich sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Amen. Nun spielt uns die Renate Kübler aus dem Bibelkreis von Händel die Sonate in A-Dur. Thank you. möchte aus dem Epheserbrief Kapitel 5 lesen. Epheser 5, das ist überschrieben, das Leben im Licht, also in der Nähe Jesu, das verwandelt uns auch mit unseren dunklen Gewohnheiten, mit unseren heimlichen Praktiken. Christen sollten in ihrem ganz normalen Leben geprägt sein vom Licht. Und das hat Paulus sehr eindrücklich beschrieben. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Wissen Sie, das ist die größte Gnadengabe, die Gott schenkt, das größte Charisma, Liebe. Es gibt überhaupt nichts Größeres, was Gott schenken kann in ein Menschenherz. Paulus sagt, und wenn ich alle Wunder vollbrächte und wenn ich in der dritten Welt alle Probleme lösen würde, wäre ich ein klingend Erz und Tönen Schelle ohne Liebe. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Es ist interessant, wie Paulus Unzucht und Geldgier immer in einem Atemzug nennt. Eins ist so schlimm wie das andere. Geldgier ist so schlimm wie Ehebruch. Damit wird nichts, das eine verharmlost und beide werden gleichgestellt als etwas, was in einem Christenleben nicht sein darf. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht zu, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts. Was ist die Frucht des Lichts? Ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Jetzt spielt uns die Renate Kübler noch von Johann Sebastian Bach die Allemande aus der 6. französischen Suite in E-Dur. Dankeschön. Wir wollen nun miteinander das Lied 218 singen. Es ist ein Lied, das von Strophen verschiedener Dichter zusammengesetzt ist. Es geht zurück auf den Christian David von der Herrnhuter Brüdergemeinde aus der Gründergeneration von Zinzendorf, dann auf den Missionspionier Christian Gottlob Barth von Kalf. Aber dann hat es der Cannstatter Pfarrer Otto Riedmüller, der spätere Leiter des Mädchenwerkes, des Burkhardthauses, zusammengestellt. Und darum lieben wir dieses Lied auch so in seiner Zusammenstellung von Otto Riedmüller, Sonne der Gerechtigkeit, 218. Wir singen alle 7 Verse. Wenn Sie jetzt mal sich vergegenwärtigen, wie die Ausstrahlung dieser Leute hinausging in die Welt, dann wissen Sie, was wir heute auch in der Predigt bedenken wollen. Christian Gottlob Barth war in Kalf Pfarrer, einer der größten Missionsmänner seiner Zeit. Oder Nehring, Namen haben Sie noch gar nie gehört, das war diese große Pädagogik des Hallischen Waisenhauses unter August Hermann Franke. Wo dann Christian David, einer der Getreuen in Herrnhut, jenem kleinen Dörflein, das unter den Bannstrahl des Herzogs von Sachsen kam. Zinzendorf hat ja das Herrnhut 20 Jahre lang nicht mehr betreten dürfen. Aber Herrnhut, was ist das für das Reich Gottes geworden? Es kommt gar nicht darauf an, wie viel Macht und Einfluss man hat, sondern ob Gott einem das schenkt, dass man eine Wirkung ausüben kann. Und jetzt wollen wir den Predigtext für heute lesen aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Eimer, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich spreche gern mit Ihnen, aber noch lieber spreche ich mit Menschen, die mich nicht kennen. Warum? Die, die einen kennen, die wissen, jetzt kommt er gleich mit einem evangelistischen Überraschungsangriff oder jetzt kommt irgendwas, jetzt gibt doch ein Wort des Glaubens, aber bei den Menschen, die man nicht kennt, kann man viel ungenierter sich heranpirschen. Also da sitzt man im Eisenbahnabteil und unterhält sich über die Steuerpolitik der Regierung und über das Wetter oder mit einem Tramper im Auto und der weiß ja nicht, wer man ist. Und dann fragt man so, ja, was sind eigentlich Ihre Lebensziele? Oh, meine Lebensziele. Dann wird ausgepackt. Ich möchte eine gute Stellung, ich möchte einen guten Posten haben, ich will Geld verdienen. Ja, und dann? Ja, ich hoffe, dass ich da lange wirken kann und dass ich aufsteige. Und dann? Ja, und dann freue ich mich jetzt schon, sagen manche schon in früher Jugend, auf den Ruhestand. Oh, das wird schön. Und dann fragt man weiter. Ist ja interessant, wenn man nicht predigt, sondern bloß fragt, können Sie oft viel mehr dem anderen sagen, wenn sie den selber reden lassen. Und sie sagen, und dann? Ja, dann hoffe ich, dass ich ganz, ganz, ganz alt werde. Und dann? Dann werden Sie erleben, dass Sie jeder ganz dumm anguckt, wie man gar nicht mehr dümmer gucken kann. Und sagt, ja, was ist mit Ihnen los? Haben Sie vielleicht einen Sinn im Leben? Und Sie ganz ruhig sagen, ja, hoffentlich haben Sie einen, wofür Sie leben. Und nicht bloß, wenn sie alt sind, sondern heute. Und nicht ein Lebensziel, das nur in Geld aufgeht oder in Positionen und in Ehre. Wofür leben Sie denn? Wofür leben Sie denn? Die meisten Leute sagen dann in den Gesprächen, da haben sie prima Gespräche, die sie da führen können, es hat alles überhaupt keinen Sinn. Man rackert sich ab und es kommt am Ende nichts raus. Sehr erschütternd, wie auch die Krankheiten viele Menschen plötzlich vor die Sinnlosigkeit ihres Lebens führen und selbst gläubige Leute. Und es kommt zum Vorschein, sie hatten gar kein Lebensziel, sie hatten gar keinen Lebenssinn. Ja, was ist denn des Lebens Sinn? Den kann man sich nicht selber geben. Den muss einem Gott geben. Der muss sie berufen. Ja, zu was beruft er sie? Heute habe ich es Ihnen zu überbringen, dass Gott für jeden von Ihnen eine Berufung hat und eine Platzanweisung, einen Dienst, der Ihr ganzes Leben umfassen soll in Freizeit und in Beruf, im Ruhestand und in der Jugend. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Wozu lebst du? Damit ich das Licht scheinen lasse. Das passt auch noch, wenn einer jahrelang gelähmt im Bett liegt. Warum lebt er noch? Hat das Leben noch einen Sinn? Das ist auch ein Lebenssinn, wenn man behindert ist. Dass ich das Licht scheinen lasse. Dass Menschen den Vater im Himmel preisen über den guten Werken. Ich habe es nicht lassen können, ich habe wieder drei Teile. Erster Teil. Das kann man gar nicht fassen. Also jetzt bei allem Respekt vor Ihnen, ich schätze und ehre Sie und bewundere Sie, aber dass Sie das Licht der Welt sein, dass ich das Licht der Welt sein soll, die Tranfunzel der Welt vielleicht, aber das Licht der Welt. Sagen Sie, was ist denn Welt? Das ist George Bush und Michael Gorbatschow. Das ist die Deutsche Bank und die Britische Bank und das ist Schauspiel und Theater, Universität und Forschung. Was braucht die Welt uns Christen? Die pfeift doch auf uns, die Welt. Was will die denn von den Christen haben? Wie wenn sie unser Licht haben wollte. Im Fernsehen können sie ja die Bibeltreuen auch immer bloß durch den Kakao ziehen. Die wollen doch uns nicht. Was wollen die von uns? Sie erleben das doch auf Schritt und Tritt. Dass niemand interessiert. Ach, in unserer Stadt, der OB, der interessiert sich doch nicht für uns. Wir sollten Licht für ihn sein. Das will der doch gar nicht haben. Unsere jungen Leute erleben das in der Schulklasse. Die Lehrer lächeln, die Mitschüler lächeln über Frömmigkeit, über die Bindung an das Wort Gottes, über all das, was wir anderen vermitteln wollten. Wenn wir den Mund aufmachen und irgendwo etwas erzählen, wir ernten doch nur Spott bei unseren Kollegen. Was will denn die Welt von uns überhaupt von uns haben? Sie will nichts. Wir können nichts von dem Licht machen. Also ich will das mal ganz trocken so sagen, damit wir jetzt auch uns nicht irgendwo im Gottesdienst so in eine fromme Stimmung hineinlullen und dann so sagen, ah, wir müssen jetzt eben Licht sein, du in deiner Ecke und ich in meiner hier. Wir können ja gar keine Lichter sein, weil wir so kleine Lichter sind. Und ich wüsste auch nicht, mit was wir leuchten sollten. Mit was denn? Wo wollten wir denn den anderen Eindruck machen? War das eigentlich damals zur Zeit Jesu anders? Was waren das denn für 12 Männer, die da um Jesus herumstanden, dass sie wissen, die Bergpredigt ist nicht an die Welt gerichtet, sondern an gläubige Jesusjünger. So fängt die Bergpredigt schon an, dass Jesus zu den Jüngern sprach. Die Bergpredigt ist überhaupt nur verständlich. Wenn Sie das wissen, das geht gläubige Jünger an, das können Sie nicht jedem übertragen. Damals waren das doch schwache und unbegabte Leute, die keinen Einfluss hatten. Dass der Pilatus sich um diese paar Hansel nicht gekümmert hat, war doch klar. Nachdem er den Fall Jesus abgehakt hat, war für ihn das Thema erledigt und er hat das nicht mal mehr in Jerusalem zur Kenntnis nehmen wollen, was diese paar Christen da noch tun. Und wenn da die Gemeinde wächst, das ist doch nichts Interessantes. Aber selbst die damalige Kirche hat ja diese Jesusjünger nicht ernst genommen. Sie hat mit ihrer ganzen Verachtung und mit ihrer Gleichgültigkeit sie gestraft und die Menschen lachten über sie und verspotteten sie. Was hat denn damals die römische Kultur sich interessiert fürs Christentum? Als Paulus durch die Lande eilte, er saß doch die meiste Zeit seines Dienstes im Gefängnis, untätig, zu Unrecht verurteilt. Dann hat man die wenigen Christen in Rom vollends in die Katakomben gejagt und zur Bedeutungslosigkeit heruntergewürdigt. Rom hat rauschende Feste zu feiern, in Rom wurde Politik gemacht, da wurde die Weltherrschaft befestigt, dort waren Pläne gemacht und da war die Geisteskultur da und da war die Wissenschaft zu Hause. Aber das, was diese Christen in den Katakomben in aller Stille lebten, hat das Römerreich überdauert. Lux lucet in tenebris, das Licht leuchtet in der Finsternis. War ihr Wahlspruch. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Merken Sie, es ist überhaupt nicht wichtig, ob Sie an einem einflussreichen Posten stehen ob ihnen die Leute zujubeln, ob sie Anerkennung, Geltung haben bei den Menschen, ob sie Einfluss haben nach ihrem Urteil, ist gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass irgendein Licht scheint und das Gottes Geheimnis. Es war sogar so, dass die Christen in dem zerbrechenden Römerreich das lebten, Jahrhunderte voraus, was nachher nur überdauert hat. Und man sah das erst viel später, dass hinter dieser ganzen großen, prunkvollen Römerherrschaft schon die Fäulnis war. Da war alles morsch. Ist das nicht für uns aktuell heute? Warum ist das uns so wichtig, wie wir von unseren Zeitgenossen beurteilt werden, was die zu uns sagen? Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ist bloß wichtig, dass wir das Licht richtig leuchten lassen. Vor ein paar Monaten war ich mit meiner Frau in San Francisco und wir sprachen mit einem Mitarbeiter von der Bewegung Juden für Jesus, Jews for Jesus. Und er brachte uns zurück zu unserem Auto und wir hatten unser Auto unter einer solchen Hochstraße geparkt. Wissen Sie, wo die Autobahn auf Stelzen mitten durch die Stadt geht? Und ich sagte dann da zu diesem Freund, hör mal, da ist doch bei euch vor einiger Zeit in San Francisco so ein Erdbeben gewesen und da sind doch die Hochstraßen zusammengeknickt und haben die Autos unter sich begraben. Mir ist ganz mulmig, wenn ich meinen Wagen da unten parke, wenn das unterbricht. Und dann sagte der, ja, und ich sagte, ihr habt ja das größte Erdbeben erst noch vor euch in San Francisco, das kommt ja noch. Und dann sagt er so bezeichnend, ja, wir, die wir hier leben, wir denken einfach nicht dran und dann geht's ganz gut. Wir denken nicht dran. So leben wir ja auch immer wieder und machen uns gar nicht bewusst, dass alles, auf dem wir leben, der ganze Boden wackelt doch. Das ist doch unsicher. Manchmal scheint es mir, die einzig Vernünftigen unserer Zeit sind die Politiker, die Schulden machen bis zum geht nicht mehr, denn die wissen, dass das Geld eh kaputt geht. Wissen Sie, in dieser Zeit, was hält denn noch? Was hat denn Bestand in dieser Zeit? Worauf gründen Sie denn Ihre Sicherheit? Auf Ihre Gesundheit? Auf Ihre Lebenspläne, was Sie alles machen wollen? Oder sind wir Christen wieder Menschen, die der Ewigkeit zuwenden, die einen Lichtschein der Ewigkeit in unsere Welt hineingeben? Macht das was aus, wenn die Leute sagen, das sind solche, die leben gar nicht richtig hier. Ja, wir wollen gar nicht so richtig hier leben, in dem Diesseits. Das ist für uns sehr unsicher, sehr wackelig. Und darum ist doch so, kaum zu fassen, wir sollen das Licht der Welt sein. Wir sollen es den Menschen um uns her sagen, nicht Unglückspropheten spielen und sagen, bricht alles zusammen, ist alles nichts mehr wert. Sondern wir sollen Licht weitergeben, erhellendes Licht. Bin ich beim zweiten Punkt. Lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Ja, lass dein Licht leuchten. Was ist denn dein Licht? Dein Verstand? Deine Klugheit? Dein hübsches Gesicht? Deine feine, anständige Art? Es gibt so viele Christen, die sagen, ich möchte euch meinen Lebenswandel überzeugen. Bei mir habe ich die Hoffnung aufgegeben darauf. Also, man ärgert ja so viele mit seiner Art, die ärgern sich an dem Naturell, das man hat, die ärgern sich an der Ungeschicklichkeit. Was ist denn das Licht? Darf ich es in einer Geschichte verdeutlichen? Als Kinder, in Sommerferien, waren wir immer droben in Hülben. Und dann war es diese interessante Tour in die Falkensteiner Höhle. Sie kennen sie doch mit dem großen Eingang, da haben einmal Goldgräber Gold gesucht. Darum ist das Loch so groß geworden. Wenn sie reingehen, das wird ganz nieder. Und dann kommt ein Schlammfeld und dann kommen die Seen und das ist kaltes Wasser. Und wenn man durchgeht, aber früher, wir waren ja nicht so ausgerüstet wie die heutigen Höhlenforscher, wir sind mit den Kerzen hineingegangen. Und wenn dann ein Windstoß, da zieht es ja immer durch irgendwelche Löcher in den Kalkfelsen, ein Luftstrom durchzog, dann hat er die Kerze ausgeblasen. Dann stand man im Dunkeln da und dann gab es immer, das war schon Tradition, dass den Witz, den blöden Witz, den dann einer machen muss. So, jetzt lasst mal euer Licht leuchten. Sie kennen doch den dummen Witz. Also da leuchtet nichts im Dunkeln. Da steht man plötzlich da und man braucht ein Streichholz und man braucht eine Kerze. Was ist denn das Licht der Christen? Womit sollen denn die Christen der Welt leuchten? Womit sollen sie anderen denn leuchten? Wenn Sie ein bisschen Bibel kennen, wissen Sie, es gibt in der Bibel nur ein Licht. Das ist das Licht der Höhe, das ist der Jesus Christ. Ich wüsste nicht, was die Bibel sonst mit Licht bezeichnet. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Das haben sie nicht in sich drin. Es wäre vermessen, wenn sie das glauben. Und wenn sie noch so viel Gaben haben, das haben sie nicht in sich. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es helle. Uns ist ein Kind geboren. Das ist das Licht. Oder der Vater von Johannes dem Täufer sagt es. Uns ist erschienen der Aufgang aus der Höhe, wie der strahlend helle Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Jesus ist da. Oder Jesus sagt es. Ich bin das Licht der Welt. Ich habe nicht dagegen, dass sie den Menschen auch ihre Güte und Freundlichkeit zeigen. Aber wenn wir vom Licht reden, sollen wir wissen, was wir meinen. Wir wollen der Welt das helle Licht Jesus bringen. Wir wollen der Welt das helle Licht Jesus bringen. Dass das hineinleuchtet in die Welt. Ich muss immer aufpassen, wenn ich Beispiele aus der Technik bringe. Viele von Ihnen, die verstehen mehr als ich. Ich bin schon froh, wenn ich eine Beißzange vom Hammer unterscheiden kann. Und da sitzen hinten als die Waldmänner und bedienen da hinten diese Videogeräte und so. Aber ich will mich trotzdem mal auf dieses technische Gebiet verlegen. Es ist ja trotzdem ein Geheimnis, dass da irgendwo in der Glühbirne ein Draht zu leuchten anfängt. Weil der Strom durchgeht und dann gibt er einen Lichtschein. Es ist sicher ein ähnliches Geheimnis, wenn ein Mensch mit Jesus lebt, dass das ja immer auch unsere persönliche Färbung trägt. Unser Zeugnis geben von dem Licht ist ja getränkt von unserer Person. Wir tun das verschieden, ob wir Frau oder Mann sind, alt oder jung, nach unserer Art. Und das ist auch schön, wenn dieses Zeugnis persönlich kommt. Darum sagt auch Jesus, ihr lasst euer Licht leuchten. Das, was er uns an Erkenntnis geschenkt hat vom Heil, was wir erfahren und erlebt haben, sagt das doch so weiter. Oder wie in der Neonröhre, wo das Gas plötzlich leuchtet, das in sich gar keine Strahlung hat, aber wenn der Strom hindurchkommt, fängt es zu leuchten an. So soll unser Leben ein Licht hineingeben, einen Jesusschein in die Welt. Und ich bin so froh, dass es nicht nur Licht heißt. Licht heißt doch, das sehen Menschen plötzlich ihren Weg. Trauernde haben Ewigkeitshoffnung. Kranke werden mutig. Zweifler können glauben. Gebt ihnen Licht. Leute, die über die Sinnlosigkeit ihres Lebens klagen, können plötzlich wieder gewiss gehen, weil ihr Licht weitergeht. Ich bin ja froh, dass da auch steht vom Salz. Das ist ein ganz anderes Bild, ein verschiedenes Bild. Salz ist nicht gut, wenn man es auf die Zunge nimmt. Das hat ja nur seinen Wert, wenn man es hineinmischt in den Teig. Salz ist was Unangenehmes. Das schmeckt nicht mal so gut. Es schmeckt erst in der richtigen Konzentrierung gut. Man kann das Bild nicht von allen Seiten ausdeuten. Dann stimmt es irgendwo nicht mehr. Man muss auf einen springenden Punkt kommen. Vielleicht ist auch das von Jesus gemeint. Das kommt in dem Buch von Bernanos, Tagebuch eines Landpfarrers. Christen sollten nicht der Honig der Welt sein, sondern Salz. Nicht der Honig der Welt, sondern Salz. Wir sollen den Leuten nicht jede Lebenslage versüßen. Wir brauchen nicht immer ein fröhliches Grinsen am Tag haben. Es ist auch unsere Pflicht, Salz zu geben. Und ich will sie in der Predigt nicht versäumen. Sie müssen in ihrem Leben einen radikalen Schnitt machen, wo sie in der Sünde leben. Sie müssen umkehren. Und wir müssen auch unseren Freunden und Zeitgenossen unbequeme Dinge sagen. Und wenn uns Leute dauernd sagen, aber ihr kommt immer wieder und erinnert an die Gebote Gottes, wir erinnern euch um euretwillen dran, weil ihr nie glücklich werden könnt, wenn ihr Gebote Gottes sprecht. Dabei ist das Thema, das wir bringen wollen, vom grenzenlosen Erbarmen Jesu. Trotzdem müssen wir Salz geben. Licht und Salz, beides gehört dazu. Das Pikante und das strahlend Helle, beides. Es ist wunderbar, wenn man dann das Licht weitergeben darf aus seinem Leben, erzählen darf, was man selber an Lichtstrahlen eingefangen hat. Sie brauchen gar nicht mehr reden als das, was Sie verstanden haben. Erzählen Sie immer nur das mit ganz schlichten Worten, was Sie begriffen haben. Das ist das, was wir weitererzählen sollen. Noch ein dritter Punkt. Unser Platz ist in der Finsternis. Also das Erste war, das können wir nicht fassen. Jetzt verstehen Sie, warum ich so ein bisschen gliedern will, damit das nicht durcheinander rutscht, damit wir die einzelnen Stufen auch verstehen. Das ist uns zu groß, der Welt Licht zu geben. Doch, das sollen wir. Schande über die Christen, dass sie alles Mögliche tun. Sie bauen Riesenkirchen, aber sie geben das Licht oft nicht weiter. Dazu hat Jesus beauftragt. Ich sehe nirgendwo in der Bibel eine Forderung, große Kirchen zu bauen und Kirchenmacht aufzurichten, sondern Lichtschein von Jesus weitergeben. Das ist das Wichtigste. Lass dein Licht leuchten, unser Platz ist in der Finsternis. Das Licht leuchtet erst richtig schön im Dunkeln. Jesus spricht von der Stadt auf dem Berge, dachte er an Sfat in Nordgaliläa, hoch oben in den galiläischen Bergen, wenn man bei Nacht die Lichter sieht vom See Genezareth aus. Dort oben sind sie, die Häuser, dort leben die Menschen. Jeder sieht das vom Lande aus. Denken Sie an die Positionslampen auf dem Flughafen, wo die Flugzeuge sich orientieren und einschweben. Denken Sie an die Verkehrslichter. In der Nacht sieht man sie am allerbesten. Eine Kerze, die brennt in der Winternacht. Das Licht im Dunkeln, das Licht, das frisst das Dunkel auf. Darum hat uns Jesus in das Finstere gestellt, dass wir dort leuchten. Das ist ein ganz schlimmes Missverständnis, wenn Sie immer wieder meinen, für die Verkündigung seien die Pfarrer zuständig. Sie haben ein gewisses Recht, weil wir gut bezahlt werden für diesen Job. Aber ich fühle mich schon immer so, wenn ich einen Talar anziehe, wie wenn ich in eine andere Form gepresst würde. Man stellt ein Licht auch nicht unter einen Eimer und wenn man dann unter der Glocke des schwarzen Talars ist, dann ist man in eine Rolle gesperrt. Es ist viel schöner, wenn Sie draußen in der Welt als Mensch, von Mensch zu Mensch, das Licht weitergeben. Und verstehen Sie auch, warum Gott es manchmal braucht, dass einer in einer Krankenstube unter seinen Mitpatienten liegt, damit er dort Licht gibt, wo hoffnungslose Leute sind. Verstehen Sie, warum Sie gerade oft in einer Familie ganz allein leben, in Ihrem Haus, in Ihrer Nachbarschaft? Warum klagen eigentlich so viele Christen, dass sie in einer schweren Lebensführung sind? Vielleicht hat das Gott in seiner Regie so gewollt, ich meine es sicher, dass wir dort das Licht richtig leuchten lassen, dass der Kontrast deutlich wird. Warum war ein Ludwig Hofacker so krank? Weil seine Botschaft besonders zum Klingen kam. In unseren Tagen ist ja das Modegift unserer Zeit, die Verführung, die alle Menschen ergriffen hat, der Traum von der Selbstvergottung des Menschen. Jeder Mensch, der den göttlichen Funken in sich trägt, er ist ein von ewigem Geblüte. Und die Menschen wollen es nicht wahrhaben, was der Mensch für eine verwelkende Blüte ist. Das ist eine Blüte, aber eine schnell verwelkende Blüte. Darum sitzt man nicht mehr am Sterbebett, darum nimmt man die Krankheit nicht mehr zur Kenntnis, darum wird sie verdrängt, darum weicht man all dem aus, was uns immer wieder so erschüttert. Ist das nicht unsere Aufgabe, dass wir auch mit unseren Leiden, gerade mit den Lasten, die Gott uns auferlegt hat, mit den Behinderungen, die wir haben, umso mehr das Licht leuchten lassen und davon reden und sagen, ich habe eine große Zukunft. Und dann sagen, hoffentlich sagen wir dann, ich möchte es auch noch leuchten lassen, wenn der Herr mich hinüberruft in seine Ewigkeit, durchs dunkle Todestal soll es leuchten, dass ich ein Segen sein darf für andere. Herr, setze mich zum Licht. Ganz bestimmt hat dieses Wort auch seinen Sinn im Blick auf unser Verhalten in Geschäft und Beruf, in Familie und Ehe oder ob wir als Singles leben oder im Urlaub sind oder in der Nachbarschaft oder unter Freunden und Bekannten. dass wir da im Lichte leben, wie wir es vorhin aus Epheser 5 gehört haben. Da verträgt es sich nicht, dass wir irgendwo noch mit Werken der Finsternis mitmischen. Aber das ist wichtig, dass wir im Dunkeln leuchten, dass wir uns nie beschweren sollen, wie finster die Welt ist, wie dunkel, wie hoffnungslos. Vielleicht sind Sie selbst auch in einer Christengemeinde, wo es ganz dunkel ist. Macht nichts. Lassen Sie das Jesuslicht hell leuchten. Seien Sie ein Zeuge Ihres Glaubens und reden Sie von der großen Jesusliebe, die Sie ergriffen hat, von dem wunderbaren Erbarmen, von dem Sie jeden Tag neu nehmen und wo Sie den Menschen sagen, ach wissen Sie, meine Fehler, das ist mir bewusst. Sagen Sie es auch. Vor den Menschen offen, dass sie nicht ein solcher sind, den man nicht antasten darf mit seiner Kritik. Ich sage, ich bin froh, wenn sie es mir immer wieder sagen. Aber ich lebe von dem Wunder, dass er mich gebraucht und dass ich ein Licht sein darf in einer finstern Welt. Dazu hat er sie berufen. Amen. Nun singen wir vom Lied »Ich will dich lieben, meine Stärke«, wo es dann heißt, ich liebte das geschaffene Licht und habe das Licht Jesu nicht gesucht. 254, Vers 5, 6 und 7. Wenn man es auswendig macht, und trotzdem mache ich es auswendig um der unmittelbaren Brücke willen. Aber von Vers 5 ab singen wir erst. Den anderen dürfen Sie zu Hause singen, wenn Sie allein sind oder im Auto. Jetzt 5, 6 und 7. Wir wollen beten. Herr, in deinem Licht wird uns erst bewusst, wie groß die Dunkelheit ist, in der wir leben. Nicht nur die Sinnlosigkeit unseres Lebens, sondern auch oft unser Glauben und Suchen nach dir. Du musst in deinem Licht uns erst das Licht wieder aufstecken, dass wir klar sehen, dass wir auch wissen, wie weit wir von dir getrennt sind, wie gefallen wir sind, dass wir Sünde und Unrecht und Schuld beim Namen nennen können und uns nicht dran genieren, sondern durch deine Vergebung angenommen sind
und uns freuen können, dass wir dir gehören dürfen, dass wir dein Eigentum sind. Jetzt mach das auch wahr, dass unser Leben von deinem Licht hell wird. Unsere Geldgeschäfte, unsere Freundschaften, unsere Beziehungen, unsere Berufsarbeit, was wir reden und denken, Herr, durchleuchte uns bis in die Tiefen unserer Gedanken hinein, bis in die Abgründe unserer Seele, dass wir wirklich Lichtsmenschen werden. Und du kannst den Weg auch hell erleuchten, da wo so manche aus unserer Mitte in der schweren Lebensführung stehen. Du kennst die Kranken jetzt, sei ihnen nahe, die Depressiven, die Verzweifelten. Du kennst auch die, die in der Schuld verirrt sind und den Weg nicht zurückfinden. Du kannst das schenken, dass wir für sie Licht sind in der Dunkelheit. Dass wir mit unseren ganz schlichten Worten von dir reden. Und du durch dein Wort, durch unser Zeugnis hindurch Licht gibst. Und du kannst auch denen, die auf der letzten Wegstrecke sind, das helle Glaubenslicht schenken, das des Todes Macht zerbricht, das schon die Ewigkeit weit hereinleuchtet in unser Leben und wir alle Angst ablegen dürfen vor dir. Wir sind so froh, dass dein Licht alle Finsternisse der Welt erleuchtet und überstrahlt. Gib du diesen hellen Schein in unsere Herzen hinein, dass durch uns entstünde die Jesuserkenntnis, dass Menschen dich erkennen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch die zwei Verse von 127, Vers 2 und 3. Habe ich bei der Predigt unsere Martina Bastian gesehen. Wo sitzt sie denn da drüben? Sie soll doch schon vorkommen. Da sitzt sie da drüben. Kommen Sie gerade vor. Ich habe sie nicht vorher gewarnt, aber bei uns muss man immer wissen, dass alles möglich ist. Sagen Sie doch spontan ein paar Worte, unvorbereitet. Was haben Sie getrieben die letzten Wochen und Monate?
Ja, also ich habe sehr viel gelernt in den letzten zwei Jahren in der Bibelschule, einer Bibelschule in England. Und ich bin jetzt fertig. Und ich freue mich, ich hoffe, dass ich jetzt bald alle Theorie oder einige Theorie zumindest in die Praxis umsetzen darf. Ich war ja vorher in Afrika tätig als Bibliothekarin und ich möchte auch wieder nach Afrika zurückgehen, wieder als Bibliothekarin und vielleicht auch zum Unterrichten.
Wir freuen uns, das war am All Nations College in London
Und wir sind gespannt, wo es sein wird, ob in der Elfenbeinküste oder wo, zum Aufbau der dortigen Bibelschulbibliotheken. Und jetzt freuen wir uns, Sie sind noch bis Dienstag hier in der Gemeinde. Wunderbar. Nachher zum Grüßen auch noch vielen Dank, dass Sie es auch immer wieder kennen. Wir haben natürlich viele Leute, aber man sollte doch sie alle kennen. Wir sind sehr froh an diesem herrlichen Wetter, wegen des Waldheims, wegen Ihrem Urlaub außerdem noch, aber hauptsächlich wegen des Waldheims auf dem engen Raum. Und das ist natürlich vermessen mit 130 Kindern in unserem Gemeindehaus, aber dass das die Helfer möglich machen. Es ist leider ein Kind verunglückt im Zimmer auf dem Parkettboden und hat einen schweren Armbruch. Aber da hoffen wir, dass das Kind trotzdem noch schöne Ferien hat. Man kann nicht alle Unfälle verhindern, aber wir denken weiter dran für die zweite Woche und wünschen unseren Mitarbeitern Kraft und frohen Mut und dann auch die Liebe für unsere Kinder, auch wenn sie einem manchmal dann auf die Nerven fallen. Und wir hoffen, dass es so ist, dass man wenigstens raus kann ins Freie. Sie brauchen jetzt die Notizenzettel wegen unserer Gottesdienste in den nächsten Wochen. Da hinten liegen genügend, dass Sie sich versorgen und dass Sie unsere Veranstaltungen verfolgen. Wir haben am 12. August diesen Abend mit der Bewegung Juden für Jesus. Und mir ist jetzt nur wichtig, weil ja Feen sind und auch unsere eigenen jungen Leute sind auf dem Zeltlager oder in Schweden, machen Sie es doch unter jungen Leuten bekannt. Manche von Ihnen, die kommen von anderen Gruppen oder Kreisen. Wir wollen sonst nie andere zu uns einladen, aber zu dem Abend möchten wir einladen, weil das, meinen wir, ein Eindruck ist, wenn Juden davon reden, dass sie an Jesus als den Messias glauben. Nehmen Sie die Zettel mit, da haben wir auch genügend, damit Sie es dann weitergeben können in Ihrer Gruppe. Das ist ein Abend, der sicher für Christen interessanter ist, also nicht aber sicher auch für manche suchende Menschen auch ein evangelistischer Abend. Wir haben am Dienstag ja in den Ferien jetzt richtig unser Bibeltraining weiter. Wir sind am nächsten Dienstag nochmal hier im Kirchenraum, weil drüben das Waldheim ist. Und ich würde gern über Schöpfung reden. Das Wort Schöpfung gibt es nämlich in der Bibel nicht. Aber was gibt es dann in der Bibel? Darüber wollen wir mal reden und was hat das für eine Bedeutung und so fort. Wir gehen ja immer so Begriffe gerade entlang und eine Dreiviertelstunde um 19 Uhr am Dienstag. Unser Opfer ist heute für unser Ehepaar aus der Gemeinde, das in Japan ist, Sibylle und Alec Johnston. Es ist uns so wichtig, mit der überseeischen Missionsgemeinschaft in einem Gemeindedienst in Japan, in dieser Wohlstandsgeneration der Japaner, die Buddhisten sind oder Konfuzianer, und einer großen Pflichterfüllung und einer Treue arbeiten. Warum soll man das Licht Jesu dort leuchten lassen? Weil Menschen ohne dieses Licht verloren sind. Und wir sind so dankbar, dass dort zwei junge Leute ihr Leben geben und hinausgehen und ihre Heimat verlassen haben. Wir können helfen, dass dieser Dienst draußen geschehen kann. Und vielen Dank für alle Ihre Gaben.